Ja, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Jetzt könnte man fragen, warum denn? Warum sollte man einen alten Baum nicht doch verpflanzen? Und jeder, der sich ein bisschen mit der Botanik auskennt, der weiß, einen Baum gibt es nicht nur oberhalb der Erde. Sondern einen Baum, den man nie beschnitten hat und alles, der ist unter der Erde ziemlich genau identisch groß wie über der Erde. Wenn man ihn also herausnimmt, muss man den Großteil seiner Wurzeln wegschneiden. Und wenn man ihn dann noch woanders hinsetzt, in eine neue Umgebung und Erde, dann ist die Gefahr groß, dass so ein Baum Schaden nimmt. Je älter er ist, desto weniger verkraftet er das. Und wenn so ein Baum dann nicht anwächst und neue Wurzeln bildet, dann ist klar, was mit ihm passiert. Er ist kaputt. Er ist tot. Das ist diese Spannung zwischen dem Alten und dem Neuen. Und Jesus kommt auch mal in eine Situation, da muss er sich mit diesem Thema des Alten und der Neuerungen auseinandersetzen. Und zwar bei der Thematik des Fastens. Ich lese aus Lukas 5, die Verse 33 bis 39. Sie aber sprachen zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten oft und beten viel. Ebenso die Jünger der Pharisäer. Aber deine Jünger essen und trinken. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt die Hochzeitsgäste nicht fasten lassen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten in jenen Tagen. Und er sagte zu ihnen ein Gleichnis: Niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf ein altes Kleid. Sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Und niemand füllt einen neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der von altem Wein trinkt, will neuen, denn er spricht, der alte ist milder. Jesus wird mit dem Thema des Fastens konfrontiert und mit einem Fakt, den die Leute beobachten konnten. Die Pharisäer fasten, die Jünger von Johannes fasten, alle Juden fasteten. Warum also die Jünger Jesu nicht? Fasten, muss man dazu wissen, ist ein Ausdruck des Wartens, des Vorbereitens, sich konzentrieren auf etwas. Und ein ganz wichtiger Aspekt des Fastens im Jüdischen ist das Warten auf den Messias. Dass man sich darauf konzentriert, sich bewusst wird: Wir warten auf jemanden, wir warten auf den Gesandten Gottes. Und damit war rein lehrtechnisch immer klar: Wenn der da ist, ist auch erstmal Schluss mit Fasten. Fasten wurde aber zu einem Teil der Trauersitten der Juden, gerade auch in Bezug auf die Trauer, dass der Messias noch nicht da ist. Und Jesus erzählt jetzt hier drei Kurzgleichnisse nacheinander, warum seine Jünger nicht fasten. Einmal das Gleichnis vom alten Kleid, auf das man einen Flicken näht, den man vorher aus einem neuen Kleid herausgenommen hat. Muss man sich mal vorstellen. Ich kaufe mir ein neues Kleid, um ein Stück rauszuschneiden und auf ein altes zu nähen. Dann das Gleichnis vom neuen Wein, den man in alte Schläuche füllt. Und dann das Gleichnis von den Leuten, die sagen, ich bevorzuge den alten Wein. Sprich von Weinkennern. All diese Gleichnisse dienen der Erklärung zum Fasten. Aber sie gehen auch weit darüber hinaus. Denn sie nehmen dieses Thema auf, was in diesem Satz steckt, aus dieser Geschichte. Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Nämlich die Frage, kann und sollte man Altes und Neues miteinander kombinieren? Kann das zusammen funktionieren? Wie ist das denn bei uns? Was ist denn bei uns das Alte? Ich glaube, jeder von uns kennt das, was bei ihm alt ist. Ich habe mir hier so ein schönes Grammophon genommen, also Sinnbild für das Alte. Das sind so Dinge, die kennt man gut. Die hat man schon so lange. Das ist das, womit man vertraut ist. Das war schon immer so. Und es hat funktioniert. Und das kann in unserem Leben ganz viele verschiedene Bereiche betreffen. Ne? Nehmen wir mal diesen Punkt des Wohnortes, wie bei dem Mann aus der Geschichte, dem Opa. Wenn du immer an einem Wohnort gelebt hast, und plötzlich heißt es, du sollst von da wegziehen. Das ist, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Manchmal ist es aber auch das Sofa, der Sessel, so ein Möbelstück, mit dem man so vertraut ist, das kann man nicht weggeben. Und wenn da noch so viele Dellen drin sind und wenn es noch so viele Brüche hat, man holt immer wieder den Leim raus. In einer Gemeinde können auch Abläufe, die man so eingeübt hat über die Jahre und Jahrzehnte, kann auch so was Vertrautes sein. Zum Beispiel so ein Gottesdienstablauf. Wie läuft der denn? Wie funktioniert der denn? Eine Liturgie, würden die Kirchenkenner jetzt sagen. Regeln und Gesetze. Wie ist das? Wir gehen jetzt darauf zu, dass unsere Regierung plötzlich Cannabis legalisieren will. Eine Neuerung. Und ich finde die voll komisch, weil das Alte, das Gewohnte ist, das ist verboten. Das darfst du nicht. Hast die Finger von zu lassen. Jetzt plötzlich kommen die her und sagen, jetzt darfst du es. Geht das? Traditionen, die sich aufgebaut haben, die man vielleicht auch vorgefunden hat, die schon die Väter der Väter so gemacht haben. Für die Pharisäer und Schriftgelehrten war das genauso. Die hatten auch ihr Altes, ihr Gewohntes, das, was ihnen vertraut war. Und ganz besonders hochgehalten haben die Pharisäer immer das Thema des Gesetzes. Das von Gott gegebene Gesetz, das ist gut. Daran sollst du dich halten. Und damit du dich daran hältst und auch ja nicht es übertrittst, machen wir am besten noch viele kleine andere Gesetze um die eigentlichen Gesetze drumherum. Den sogenannten Zaun der Gesetze bei den Pharisäern. Ist ja was, das kann man bis heute bei manchen Juden beobachten. Es gibt das Gesetz, du sollst das Zicklein nicht in Milch seiner Mutter kochen. Können wir so finden. Und wisst ihr, was so ein Gesetz um das Gesetz ist? Ja, du kombinierst überhaupt keine Milchprodukte mehr mit Fleischprodukten. Ne? Machst du nicht mehr. Und damit das auch ja nicht irgendwie aus Versehen passiert, hast du am besten noch zwei Kühlschränke. Einer für die Milchprodukte, einer für die Fleischprodukte. Ein Zaun um das Gesetz. Und jetzt stellt euch vor, da kommt einer hin, und sagt, zwei Kühlschränke, ökologischer Nonsens, räumt alles in einen Kühlschrank, schaltet den anderen aus und du kommst nach Hause und siehst das. Ah! Genauso waren die Fastenregeln für sie auch. dieser klare Ablauf des Jahres. So und so muss es sein. So und so funktioniert es. Das war das Gewohnte. Und bei den Pharisäern und Schriftgelehrten kam noch hinzu, sie waren die Hüter dieses Systems. Darauf mussten sie achten. Darum ging es, das zu erhalten. Was passiert nun aber, wenn in so ein behütetes System etwas Neues hineinkommt? Vielleicht sogar das, worauf man eigentlich gewartet hat. Die Pharisäer, die kannten diese Prophezeiung des Messias ganz genau. Und sie wussten, damit endet die Zeit des Fastens. Aber die große und herausfordernde Frage ist ja immer, was geschieht mit dem Alten, wenn das Neue dann da ist? Denn das Gewohnte, das Eingeübte, es loszulassen, es ist schwer. Manchmal ist man quasi befangen. Man ist es so gewohnt. Man ist manchmal auch erstarrt in den Dingen. Und Jesus zeigt mit diesen drei Gleichnissen auf, was passieren kann, wenn man versucht, das Neue in das Alte zu integrieren. Da haben wir zunächst diesen Lappen vom neuen Kleid, den man nimmt, um das Alte zu flicken. Der erste Schritt ist, man zerstört das Neue. Und versucht mit dem, was man noch gut fand an dem, das Alte irgendwie zu reparieren. Und wer jetzt schon mal ein neues Stück Stoff auf einen alten Stoff genäht hat, der weiß ganz genau, das reißt raus. Das funktioniert vorn und hinten nicht. Im Endeffekt ist also beides kaputt. Genauso in diesem Bild vom neuen Wein in den alten Schläuchen. Das Neue kommt in dieses alte System, in das, was unbeweglich geworden ist, in das, was starr geworden ist. Altes Leder, das wird zäh, das ist nicht mehr so beweglich wie junges Leder. Und deshalb macht das Neue das Alte kaputt, weil man es in dieses Alte hineingegossen hat. Aber auch das Neue geht dabei verloren. Denn es hat kein System mehr, in dem es bleiben kann. Es ist weg, es ist verschüttet. Und dann noch dieses letzte Wort, Weinkenner bevorzugen den alten Wein. Ist bis heute so, oder? Alter Wein ist oft das Edlere, das, was ein bisschen mehr kostet. Alter Wein ist bekömmlicher, nicht so sauer. Und deshalb verweigert ein Weinkenner manchmal sogar das Trinken eines neuen Weines. Also wird das Neue kategorisch abgelehnt durch die Leute, die sagen, nein, ich bleibe beim Alten. Es wird also dicht gemacht, es wird gar nicht erst rangelassen. Jesus zeigt hier mit diesen drei Gleichnissen ganz klar auf, dass Neues und Altes sich nicht wirklich gut zusammenfügen lassen. Und das hat ganz viel mit diesem Geist der Gewohnheit zu tun. Und das ist eine besondere Gefährdung für die Menschen, die Vertreter eines etablierten Systems sind. Diese Gefahr, das Neue abzulehnen und zu bekämpfen, und genau das ist das, was die Pharisäer mit Jesus getan haben. Sie haben ihn als den Messias abgelehnt, der, auf den sie eigentlich gewartet haben, den haben sie abgelehnt. Warum? Weil er ihr System gesprengt hat. Weil er zu viel war. Das hat in ihr System nicht mehr reingepasst. Denn wer im Alten drin steckt, der sieht die Vorteile des Neuen oft nicht. Und genauso auch andersrum, wer im Neuen drin steckt, der sieht auch die Vorteile des Alten. Denn etwas Neues, was kommt, ist immer erstmal eine Herausforderung. Ich habe mal hier im Gegensatz zum Grammophon so einen Bluetooth-Lautsprecher genommen. Das ist so das, womit man heute seine Musik abspielt. Wie ist das, wenn da was Neues ist? Da kommt plötzlich so ein neues Ding. Neues Handy, Smartphone, was kann das, was ist anders, wie funktioniert das? Solche Fragen beschäftigen einen da. Da muss man richtig Energie reinstecken, bis man das endlich mal begriffen hat. Je jünger man ist, desto leichter fällt einem das oft. Also wenn ich sehe, wie meine Kinder mit meinem Smartphone umgehen, mit irgendwo zwischen 2 und 9 Jahren, und ja, der Zweijährige kann das auch schon. Und dann erschrecke ich und denke, Mann, als ich das erste Mal in der Hand habe, da habe ich einen Monat gebraucht, um nur die Grundfunktionen zu verstehen. Ja? Wie ist es dann erst, wenn du in eine neue Wohnung kommst, hast du neue Nachbarn, musst du die kennenlernen? Am besten noch bist du in einem neuen Job, in einer neuen Stadt und auch noch eine neue Wohnung oder ein neues Haus. Ist es nicht zu viel neu auf einmal? Bei uns ist es jetzt 1,5 Jahre her, dass wir hierher gezogen sind. Und wir sind immer noch am Verarbeiten dessen, was das mit uns getan hat. Dieses raus aus allem, was du kennst, rein ins Neue. Und dann auf so vielen Ebenen neu, 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 neu. Das macht was mit dir, das fordert Energie. Das ist herausfordernd. Und deswegen ist auch dieser Moment, wo uns etwas Neues begegnet, oft ein Moment, der erstmal mit Angst verbunden ist. Da ist etwas Fremdes. Etwas, was wir nicht kennen. Da ist etwas ungewohnt. Und was ist die Reaktion? Ja, wir fühlen uns unsicher damit. Mache ich das jetzt richtig? Oder mache ich es gerade kaputt? Diese Unsicherheit, die führt zu Angst und aus der Angst heraus kommt dann wieder ein Falschumgehen mit und so ist ein Kreislauf. Genau das Gleiche war mit Jesus, als er gekommen ist. Dass Jesus gekommen ist, war etwas komplett Neues. Mit ihm als Messias ist eine neue Zeit angebrochen. Bei uns ist es heute deutlich, denn wir haben eine Zeitrechnung nach Christus. Wir rechnen von seiner Geburt an, weil wir wissen, das ist so eine Zäsur, da kannst du eine neue Zeitrechnung beginnen. Und Jesus war klar, das merken wir an diesen Gleichnissen, dass das Neue nicht immer nur Begeisterung auslöst bei den Leuten, zu denen er kommt. Ja, er wusste, dass gerade diese Vertreter des alten Systems sich gegen ihn stellen werden. Und ihm war klar, dass fast nur neue Leute, die also nicht so Teil dieses Systems waren, bereit wären, sich auf das Neue auszurichten und es anzunehmen. Und die Messiaszeit, die Zeit, in der Jesus gekommen ist, das ist kein Flickzeug für das Alte, um mal in diesem Bild zu bleiben. Jesus macht hier in seinen Gleichnissen deutlich, dass das, was er bringt, nicht dazu dient, das Alte einfach nur zu flicken, sondern es ist etwas komplett Neues, das nicht in die alten Formen passt. Und deswegen kann er auch dem Fasten im alten jüdischen Sinne nur eine Absage erteilen. Was ist jetzt das Neue, was Jesus gebracht hat? Ich habe euch ein paar Beispiele, einfach nur als Aufzählung. Angefangen bei dem ganz großen Thema Rechtfertigung aus Gnade. Vorher bei den Juden war ganz klar, du hältst das Gesetz. Und deine Werke, die werden entscheiden, wie du vor Gott dastehst. Und jetzt kommt Jesus und eröffnet diese Tür dafür, dass Gottes Gnade uns gilt. Die Thematik Freiheit durch den Heiligen Geist. vorher ein ganz klares, wir sind gefangen in der Sünde, in den Regeln des Gesetzes. Das ist ein System, aus dem wir nicht ausbrechen können. Und nun kommt Jesus und sagt, nein, ich befreie euch aus diesem System und ihr bekommt eine Freiheit, ihr bekommt den Geist Gottes in euer Leben hinein, der euch Weisung gibt. Auch die Gotteskindschaft, etwas, was für uns so natürlich ist, dass wir beten können, unser Vater im Himmel, dass wir Gott als Vater anreden. Für die Juden war klar, Gott ist der Schöpfer, das ist der Allmächtige. Der ist aber auch ein Stück unnah, der ist so heilig, dem kannst du nicht gegenübertreten. Jetzt kommt Jesus und er eröffnet diesen Weg zum Vater. Wir dürfen Gott nahe kommen. Dann auch eine Sache, die mit dem Alltag der Juden zu tun hatte, nämlich, dass Jesus das endgültige Opfer ist, das jedes weitere überflüssig macht. Der Opferkult im Tempel, das war Zentrum des jüdischen Glaubens. Man opferte Tiere, man vergoss ihr Blut zur Vergebung der Sünden, um mit Gott wieder im Reinen zu sein. Und jetzt kommt Jesus und sagt, und ich bin das eine vollkommene Opfer und danach braucht es kein weiteres mehr. Und dann das, was er hier den Pharisäern direkt vor den Kopf klatscht. Ihr Lieben, der Messias ist da, der Bräutigam ist da. Es ist Zeit für Party, nicht für Trauer. Und dagegen dieses alte System, was sagt, nein, der Messias, der kommt noch. Wir müssen warten, müssen beharrlich sein. Und schließlich ein neuer Bund in Christi Blut. Wir haben einen Bund, der sogar ein neues Zeichen hat, die Taufe. Wir werden in den Tod Christi hineingetauft, dass wir Leib Christi werden. Und der alte Bund, der besteht noch, aber es ist ein anderer Bund. Das ist nämlich der Bund der Beschneidung, der Bund der Volkszugehörigkeit. Ihr könnt euch einmal überlegen, wer von uns denn überhaupt die Möglichkeit hätte, Teil dieses Bundes zu werden, dieses Alten. Jesus macht hier also etwas ganz klar, nämlich, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, alt oder neu. Und ihm war eine Sache dabei klar, nur die neuen Leute, die Leute, die neu kamen zum Glauben, waren offen für das, was mit Jesus kam. Neuer Wein ist manchmal herb, aber er ist auch frischer. Was ist also das Neue, was Jesus bringt? Er verändert das Fasten, aber er bringt auch diesen neuen Bund, der den alten nicht aufhebt, aber eben neben ihm steht. Wir sind also herausgefordert zu einer Entscheidung und ich finde es, bei diesem Thema gibt es ein wunderbares Sprichwort, was ich ganz toll finde, weil es so für mich so ein vermittelnder Weg ist. Traditionen sind wie Laternen. Gut, um den richtigen Weg zu erkennen, aber nur ein Besoffener hält sich daran fest. Jeder von uns muss sich entscheiden. Wie wollen wir jetzt mit dem Neuen und dem Alten in unserem Leben umgehen? Halten wir uns am Alten fest, an dem, was uns vertraut ist? Oder sind wir offen für das Neue? Auch in dieser Situation hat Jesus die Pharisäer vor diese Frage gestellt. Wollt ihr an eurem alten System festhalten? Oder wollt ihr das Neue, das ich euch gebe? Wollt ihr einen Neuanfang mit mir? Oder wollt ihr das Alte bekämpfen? das Neue bekämpfen, es kaputt machen. Und ich glaube, dass Jesus diese Frage nicht nur damals den Pharisäern gestellt hat, sondern dass er sie uns in unserem Leben immer und immer wieder stellt. Ganz substanziell, willst du an deinem alten Ich festhalten? An diesem alten Ich, was gefangen ist in der Sünde? Oder willst du durch Jesus erneuert werden, befreit durch seine Gnade? Willst du Jesus als den Herrn deines Lebens? Oder willst du lieber selbst der Herr deines Lebens bleiben? Willst du dich den Herausforderungen stellen, die der Glaube jetzt, hier und heute neu mit sich bringt? Oder willst du lieber im Altbekannten bleiben? Willst du ein Kind Gottes sein oder ist dir der Gott in der Ferne eigentlich viel lieber? Willst du den neuen Weg gehen, den Gott für deine Gemeinde vorgesehen hat? Oder sagst du, nee, die alten Formen, die sind mir so vertraut, die will ich lieber erhalten. Und ich finde es spannend, dass Jesus es hier offen lässt. Er lässt die Entscheidung ganz bei uns. Wir treffen sie. Aber eins macht er hier an der Stelle ohne Frage klar. Es ist ein Entweder-Oder. Die Kombination aus beidem, die funktioniert nicht. Da geht beides kaputt. Ich kann nicht Jesus als Herrn haben und gleichzeitig im sündigen Verhalten bleiben. Ich kann nicht an jüdischen Geboten festhalten und gleichzeitig die Freiheit des Heiligen Geistes erleben. Und ich kann nicht die Führung des Geistes folgen und gleichzeitig immer sagen, ich will an meinen alten Gemeindeformen festhalten. Das geht nicht zusammen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Momente der Entscheidung für oder gegen etwas Neues. Es gibt manchmal auch solche Entscheidungen, die uns abgenommen werden. Wenn wir sie nicht selber treffen, dann werden sie für uns getroffen. Eine ganz prägnante Entscheidung ist so ein Umzug im Alter ins Altenheim. Es gibt Leute, die treffen diese Entscheidung sehr bewusst selber. Und es gibt Leute, die zögern nicht so lange heraus, in der Hoffnung, da nie hin zu müssen. Und dann kommt irgendwann dieser traurige Moment, wenn andere diese Entscheidung über einem fällen. Aber es gibt eine Entscheidung, die nimmt uns keiner ab. Auch wenn wir sie aufschieben, treffen wir damit eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung für oder gegen Jesus in unserem Leben. Entweder lebe ich mit ihm und lasse mich auf ihn ein, auch auf das, was er in meinem Leben dann herausfordert, oder ich lebe eben nicht mit ihm und werde irgendwann erkennen, jetzt ist zu spät. Mir helfen diese drei Gleichnisse. Und die helfen mir im Allgemeinen immer wieder, wenn ich sie lese, denke ich, Christian, ja, du musst dir immer eine Offenheit für Neuerungen bewahren. Und du darfst dich auf gar keinen Fall dieser Illusion hingeben, jetzt habe ich es, so kann es bleiben. Diese Gleichnisse sind für mich so eine Ermahnung, meine Ohren offen zu haben, auch für das Neue, was kommt, was der Heilige Geist vorhat, was er heute noch für jeden von uns bereithält. Und ich glaube, dass diese ständige Entscheidung zwischen dem Neuen und dem Alten, dass Gott uns dadurch reifen lässt im Glauben, dass er uns dahin führt, immer wieder auf ihn zu hören. Denn das ist die Frage bei dieser Entscheidung. Was ist denn Gottes Wille? Nicht, was ist mein Wille, sondern was ist Gottes Wille? Und ich glaube, dass da manchmal es dran ist, beim Alten zu bleiben und manchmal dran ist, das Neue zu wählen. was ist dran für uns beim nächsten Mal, wenn Gott uns fragt? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja, uns in diese Spannung mit hineinnimmst und dass du sie uns nicht beschönigst, sondern dass du uns ganz klar zeigst, es gibt eine Spannung zwischen dem Neuen und dem Alten. Und ich danke dir, dass du uns kennst, dass du weißt, wie gerne wir auch in dem Vertrauten sind und bleiben. Aber Herr, du forderst uns trotzdem immer wieder heraus. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu erkennen, wo die neuen Dinge, die kommen, etwas Gutes ist, was von dir kommt, damit wir freudig diesen Weg gehen können. Und dass wir aber auch erkennen, wenn neue Dinge Dinge sind, die nichts mit deinem Willen zu tun haben, dass wir dann mutig Nein sagen können. Herr, schenk du uns deine Weisheit und Führung durch deinen Heiligen Geist. Und gemeinsam wollen wir das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.